und hat der Herr jetzt auferstanden. Und was haben sie geantwortet? Halleluja. Nein, sie haben gesagt, das ist alles Weibergewäsch. Ne? Das glauben wir nicht. Krass. Deswegen, Ostern ist für uns Christen das größte Fest, aber für Menschen, die das erste Mal hören, ist es absolut irrational. Und weißt du warum? Weil Gott ist ein irrationaler Gott. Weil Liebe ist irrational. Gott tut nicht Dinge, die logisch sind. Gott tut übernatürliche Dinge. Und jetzt machen wir mal was, das ist mir eben am Eingang da aufgefallen. Ich habe ja das große Vorrecht, in einer Gemeinde zu dienen, wo Leute das erste Mal kommen, Muslime, Leute, die noch nie in einer Kirche waren, herzlich willkommen. Und dann kommen sie mit mir in Kontakt zu Ostersonntag und dann schocke ich sie immer und rufe dann so einen Satz: Der Herr ist auferstanden. Und dann wissen sie nicht, was sie sagen wollen und sagen: Ich auch. Ich bin heute auch aufgestanden, nicht wahr? Sie sind nicht in unserer Kultur, die sind nicht in unserer Blase. Ne? Deswegen möchte ich euch mal ein bisschen erklären, wie wir als Christen unseren Ostersonntag begrüßen. Und am besten machen wir das, wenn wir aufstehen, können wir besser schreien. Ne? Weil heute wollen wir ein bisschen richtig laut werden. Also ich lade euch einmal aufzustehen. Und es geht so. Also ich sage ganz laut: Der Herr ist auferstanden. Und dann antwortet ihr aus einem, so laut wie möglich: Er ist wahrhaftig auferstanden. Sollen wir es mal üben? Der Herr ist auferstanden. Ich habe kein Wort verstanden, aber jetzt kann mein Herz. Amen. Sollen wir es nochmal üben? Ich sage: Der Herr ist auferstanden. Und ihr antwortet: Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Verstanden. Hey, Jesus, wir danken dir, Herr. Wir danken dir, dass deine Liebe ist nicht verständlich, Herr. Wir können mit dem Verstand nicht ergreifen, was am Ostersonntag passiert ist, Herr. Aber eins verstehen wir, dass du uns liebst über den Verstand hinaus. Deine Liebe ist unbegreiflich, Herr. So danken wir dir, Herr, für Karfreitag, dass du für unsere Schuld bezahlt hast. Und wir danken dir auch, dass du auferstanden bist, dass du in unserem Verlust, in unserem Sterben, hast du immer noch die Auferstehung, Herr. Und so danke ich dir für jeden Einzelnen, der heute gekommen ist, vielleicht hoffnungslos, in der Nacht seines Lebens. Ich danke dir, nach dem Tod kommt die Auferstehung. Jesus, wir danken dir, du bist auferstanden. Amen. Ihr dürft Platz nehmen, wir haben heute das große Vorrecht Taufe. Und ich habe das große Vorrecht, mich kurz zu fassen, Amen. Was bedeutet das, wenn ein Pfingstprediger sagt, ich fasse mich kurz? Gar nichts, nicht wahr? Aber ich werde es wirklich, wirklich versuchen. Wir haben heute drei wunderbare Menschen, die sich taufen lassen wollen. Das ist einmal die liebe Marlene, dann haben wir Amir Mohammed und dann haben wir noch einen richtigen Mohammed. Steht doch mal ganz kurz auf, wir heißen euch ganz, ganz herzlich willkommen. Einen großen Applaus. Ja, wir werden für die, die auch neu sind, wir haben heute so ein bisschen Basic-Taufe, Tauflehre. Was bedeutet eigentlich meine Wassertaufe? Natürlich auch mit der Hoffnung, mit dem Ziel, Leute, die noch so ein bisschen strugglen, die noch so ein bisschen überlegen, soll ich mich denn auch eigentlich taufen lassen, nochmal ihnen verständlich zu machen, was bedeutet die Taufe. Wir werden heute darüber sprechen, was bedeutet eigentlich das Wort Taufe, dann was bedeutet untertauchen und Nummer drei, durch die Taufe sind mir Sachen geschenkt worden. Amen. Und wir lesen Gottes Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 6, die Verse 3 und 4. Und da sagt Paulus zu der Gemeinde in Rom: Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Amen. So, hier sind drei Bilder drin. Einmal ist es, Taufe bedeutet Tod, Taufe bedeutet Begräbnis und Taufe bedeutet Auferstehung. Nun, das Wort ist in Deutschland, ich weiß, ich spreche zu einer internationalen Gemeinde, aber wenn du aus Deutschland bist oder in Deutschland dich eingelebt hast, dann ist Taufe ein technischer Begriff. Und zwar nicht in unserem Alltag, nur in der Kirche. Nun, wer geht noch in die Kirche heutzutage? Das gehen die wenigsten, deswegen ist uns unsere Aufgabe als Pastoren zu erklären, Leuten, die nie in die Kirche gehen, was bedeutet eigentlich dieser technische Terminus, dieser technische Begriff Taufe. Wenn wir an Taufe denken in Deutschland, dann denken wir, wenn wir vielleicht mal eingeladen worden sind von unseren Verwandten, da wird ein Baby mit 3 Tropfen besprengt. Nun, als Paulus diese Worte geschrieben hat, das war in den 50er Jahren nach Christus, das ist ungefähr 2000 Jahre her, da war das Wort Taufe auf Griechisch Baptizo ein Begriff des Alltags. Ja? Das heißt, Paulus hat so gesprochen, so geschrieben, dass Leute direkt das Bild hatten, direkt verstanden haben, was bedeutet eigentlich Taufe und was bedeutet das für mein Leben. Nun, das Wort Baptizo in der damaligen Zeit war ein Begriff aus der Schifffahrt. Nun, wir lesen hier aus dem Römerbrief, Rom war nah am Meer und jeder wusste, was Schifffahrt bedeutet. Und Baptizo heißt so viel wie ein Schiff zerstören, ein Schiff versenken. Ja? Das heißt, jeder wusste direkt, Taufe bedeutet, da wird etwas zerstört, da wird etwas sterben. Und das habe ich unseren Täuflingen gesagt, du warst ja bei einer anderen Lehrerin, aber ich habe es meinen Schülern gesagt, am 4. April, 5. April ist der Tag eurer Beerdigung, ja, aber eine fröhliche Beerdigung, da wird etwas sterben, da wird etwas beerdigt. Und Baptizo war auch aus dem Begriff der Kleidungsindustrie, das war damals ein Beruf, das nannte man Färber, da wurden Kleidungsstücke hineingetaucht in ein Tauchbad, dort gelassen, gekocht und dann wieder rausgezogen und dann war die Farbe, da war der Zustand dieser Kleidung verändert. Das heißt also, das waren die beiden Bilder, zerstören, untertauchen und wieder in einem neuen Zustand herausgezogen werden. Nun, das ist nicht das, was wir von der katholischen oder evangelischen Kirche kennen. Aber Jesus, als er getauft wurde, wurde er auch in den Jordan hinein getauft. Matthäus 3, Vers 16, als Jesus getauft war, stieg er herauf aus dem Jordan. Oder auch Johannes 3, Vers 23, wer schon mal mit mir in Israel war, der weiß, gerade im Sommer, der Jordan ist so nicht so schön wie unser Vater Rhein. Ja, das ist ein kleines Rinnsal. Und da heißt es hier, Johannes taufte an einem bestimmten Ort, nämlich zu Enon, bei Salim, weil dort viel Wasser war. Warum viel Wasser? Um Leute unterzutauchen. Und das war das Bild, Taufe bedeutet, jemanden hineinzutauchen, unterzutauchen für seinen Tod, darauf kommen wir gleich, seine Beerdigung und seine Auferstehung. Nun, ich möchte, weil wir heute so einen kleinen Basic, eine kleine einfache Predigt haben, mit 2 Missverständnissen erklären, was Taufe nicht ist. Taufe rettet nicht. Das ist jetzt für manche überraschend. Das heißt also, die Taufe kann nicht retten. Es gibt nur einen, der rettet. Das ist Jesus. Amen. Jesus allein rettet. Das lesen wir sogar in der Bibel. Als Jesus am Kreuz hing, hing er dort mit 2 Mördern. Leute, die für ihren Reichtum andere Menschen umgebracht haben. Und dort standen die Witwen, die er zu Waisen gemacht hatte. Und hättest du diese Witwen interviewt, hättest du sie gefragt, wo geht dieser Mann hin, dann hätten die 100% geantwortet, er geht in die Hölle. Ja. Aber der eine Mörder am Kreuz, er sagt zu Jesus, wenn du in deinem Reich bist, Jesus, dann denk an mich. Ich meine, das war theologisch 6 minus minus. Ja. Das war theologisch absolut falsch, nicht wahr? Aber Jesus sieht sein Herz und antwortete ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ja. Und der hatte keine Zeit mehr, sich taufen zu lassen. Ja. Er ging, der erste Mann, der ins Paradies ging, ging ohne Taufe in den Himmel. Krass. Warum? Taufe bringt uns nicht in den Himmel, sondern Jesus bringt uns in den Himmel. Jetzt sagst du vielleicht, aber Pastor, was hat es denn für einen Zweck? Warum soll ich mich dann heute taufen lassen, wenn ich sowieso nicht durch die Taufe in den Himmel komme? Dann brauche ich doch nur Jesus. Nicht wahr? Die Antwort ist, warum hat Jesus sich taufen lassen? Ja, Matthäus 3. Kam er zu Johannes, seinem Cousin, und Jesus, wissen wir, war ohne Sünde. Er brauchte keine Taufe. Er brauchte nicht Buße zu tun, er brauchte auch keine Vergebung. Aber er tat es, um allen zu zeigen, ich stehe unter einer höheren Gewalt. Ich möchte meinem Vater im Himmel gehorsam sein. Das allein schon ist der Grund für drei Menschen heute zu sagen, ich lasse mich taufen. Jesus hat mich schon gerettet, Amen, das weiß ich schon. Aber ich möchte heute meinen Azubi-Vertrag unterschreiben. Ich kann mich noch erinnern, ich habe ja noch einen anderen Beruf, bin nicht nur Pastor, ich bin auch Schreiner. Und als ich aus dem Abitur kam und aus dem Zivildienst, da habe ich dann meine Schreinerlehre gemacht. Und ich muss leider bekennen, ich bin handwerklich nicht begabt. Ne? Mein Meister hat immer gesagt, nach dem ersten Jahr, hat er gesagt, warum habe ich dich gewählt zum Lehrling? Wärst du doch Beamter geworden. Ne? Ich hatte zwei linke Hände, aber beim ersten Lehrtag bin ich zu meinem Meister gegangen und habe einen Azubi-Vertrag unterschrieben. Ich habe gesagt, ich kann nichts, ich bin kein Schreiner, ich bin auch nicht begabt, aber drei Jahre lang will ich meinem Lehrherrn folgen und will ich lernen. Ja? Und hier sind drei Leute, die sind nicht perfekt, die sind keine perfekten Christen, aber heute wollen sie sich entscheiden, wir wollen von Jesus lernen. Amen. Marlene, jetzt schon wieder Schule. Ne? Tut mir so leid für dich, Amen. Das ist Herrn, aber das finde ich, du bist mein Vorbild. Sehr gut. Prima. Und Taufe, das ist das zweite Missverständnis, ist Glaubenstaufe, keine Babytaufe. Ja, deswegen lesen wir nicht in der Bibel, dass Babys getauft werden. Weil Taufe in der Bibel ist freiwillig. Niemand hat unsere drei, ich gucke auch hier rüber, Mama Schala hat euch kein Geld bezahlt, ja, hat euch auch nicht gezwungen. Das macht ihr freiwillig. Ja, Amen, preis dem Herrn. Und das heißt also, wenn Eltern ihre Kinder brachten als Babys, dann wollten sie etwas Gutes für sie tun, was ja auch gut ist. Aber tatsächlich, das ist nicht die biblische Taufe. Taufe ist ein Akt, in dem wir freiwillig uns entscheiden für Jesus Christus. Aber nicht, weil wir bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen. Zum Beispiel, so war das bei Petrus, als er dem römischen Hauptmann begegnete. Ne? Da sagte er, der ist kein Jude und der will getauft werden. Er sagte, erst musst du beschnitten werden, erst musst du ein guter Jude werden und dann darfst du getauft werden. Ne? Nicht wahr? Aber es ist andersrum. Erst kommt Jesus und dann kommt die Heiligung. Amen. Das heißt, erst kommt Jesus und dann erfährst du Befreiung und Veränderung deines Charakters. Und das ist der Unterschied. Wir taufen nicht Babys und wir taufen auch nicht Erwachsene durch Zwang, sondern wir taufen aus Glaube. Taufe steht am Anfang der Reise und nicht am Ende. Taufe bedeutet nicht zu sagen, hier bin ich, ich bin ein perfekter Christ, sondern taufen, und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, was bedeutet es eigentlich, jemanden unterzutauchen? Das ist genauso, wenn ich hier diesen Schraubenschlüssel in ein Wasserbad tauche, dann ist er laut Archimedes, Archimedes ist ein sehr kluger griechischer Philosoph, sagte, dann gibt es einen sogenannten Auftrieb, er nannte es hydrostatischen Auftrieb, Das heißt, der Schraubenschlüssel ist ungefähr 2/3 nur so schwer im Wasser wie außerhalb des Wassers. Das heißt, der Zustand eines Gegenstands, ohne dass er sein Gewicht, seine Dichte oder sein Volumen verliert, verändert sich auf einmal sein Gewicht. Das war meine erste Taufe als Jugendpastor. Da durfte ich jemanden taufen, der war 130 Kilo schwer. Dann habe ich da ein bisschen Angst gehabt. Habe ich gedacht, hoffentlich kriege ich den wieder raus. Aber mein Pastor sagt, keine Angst. Unter Wasser sind sie nur halb so schwer. Amen. Und er hatte recht, nicht wahr? Das nennt man hydrostatischen Auftrieb. Das hat Archimedes rausgefunden. Das heißt, Taufe heißt nicht, wenn ich hier vorne gleich stehe und wir hören gleich eure Storys, seht her, was ich für ein toller Christ bin. Seht her, ich habe es verdient, getauft zu werden, sondern ich bin jemand, der erkannt hat, ich brauche Jesus in meinem Leben. Ich bin umgekehrt von meinem alten Leben hin zu Jesus und er hat mir ein neues Leben geschenkt. Amen. Durch die Taufe bekomme ich etwas geschenkt. Nun, was bekommen wir geschenkt? In Kolosser 3, Vers 1 bis 5 lesen wir das. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid, und jetzt hört gut zu, gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Und jetzt kommt's. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. So hier sehen wir eine tiefere Bedeutung der Taufe. Im 1. Petrus 3, Vers 21 lesen wir, dass das Bild der Taufe ein Wasserbad ist. Das heißt, wir bekennen, Jesus hat all unsere Sünden vergeben. Amen. Ganz egal, was wir getan haben, ganz egal, wie schwer, Jesus vergibt und er vergisst. Amen. Ja, kennt ihr solche Geschwister, die gerne vergeben, aber ich werde nie vergessen, nicht wahr? So vergeben die Deutschen. Ne? Ich muss leider gestehen, ich habe einmal, bin ich so schnell gefahren, habe ich meinen Führerschein verloren. Es ist mir sehr peinlich, das bekennen zu müssen, aber ich bin auch nur ein Mensch. Und dann hat man mir erklärt, wenn du deinen Führerschein zurückbekommst, dann musst du 2 Jahre wie ein Opa fahren. Ne? Kein Gesetz brechen und dann wird deine Strafe gelöscht. Halleluja. Aber wenn du nach 2 Jahren nochmal das Gesetz brichst, 2 Jahre nach den 2 Jahren, dann aus irgendeiner Schublade kommen deine alten Sünden wieder hervor. Das ist deutsche Vergebung. Ja? Das heißt, ich musste nicht nur 2 Jahre wie ein Opa fahren, sondern 4 Jahre. Und wenn du 4 Jahre wie ein Opa fährst und kein Gesetz brichst, dann werden deine Sünden getilgt. Dann sind sie für immer vergessen. Ja, das heißt, deutsche Gesetzgebung braucht 4 Jahre, um dir vergeben und vergessen. Wenn Jesus dir vergibt, dann vergibt er und vergisst er. Durch die Taufe bekennen wir das. Jesus hat uns alle Schuld vergeben. Amen. Preist den Herrn. Das ist wunderbar. Halleluja. Aber jetzt kommt tiefer. Kolosser 3, 5 heißt, die Taufe ist nicht nur ein Wasserbad, wo unser Körper gereinigt wird. Die Taufe bedeutet den Tod. Pastor, das ist harte Kost. Nun, ich hatte mal in unserem Taufkurs, Mama Schala erinnert sich noch, da hatten wir mal ein kleines Kind und das hatte Fieber. Und das hat so stark Fieber, dass es auf dem Nachhauseweg ins Camp umgefallen ist. Ohnmächtig wurde. Und wir mussten sofort ins Krankenhaus. Und im Krankenhaus haben die Ärzte rausgefunden, ihre Tochter hat ein Virus erkrankt. Ja? Das heißt, sie musste ein Antibiotikum bekommen. Sie musste etwas bekommen, was Tod bringt für den Virus, damit das Kind Heilung empfängt. Ja? Schau mal, die Taufe bedeutet nicht, nicht nur, du wirst von all deinen Sünden gereinigt. Und jetzt in Zukunft versuchst du deine Sünde im Zaum zu halten. Ja? So wie so ein kleines, kriegst du vielleicht zum Geburtstag ein kleines Löwenbaby geschenkt. Och, wie süß. Ja? Es ist nur ein Nachteil mit Löwenbabys, die wachsen. Ja? Und irgendwann sagt der Löwe, weil der in deiner Gegenwart auch schon christlich geworden ist, ne? Komm, Herr Jesus, sei unser Gast, beschere was und dann wirst du gefressen, nicht wahr? Sünde kann man nicht zähmen. Er kann nicht sagen, ach ja, eine kleine Notlüge, ist er nur ein Baby. Löwen wachsen und irgendwann werden Löwen dich fressen. Das heißt also, die Bibel sagt, du sollst deine Sünde nicht zähmen. Versuch ein bisschen ein besserer Christ zu werden. Sondern hier steht, töte. Nun, wie kann man das töten? Das kleine Mädchen hat auch nicht einen Rollstuhl bekommen, hat gesagt, ach ja, wirst du mal wieder rumfallen, dann tun wir dich in den Rollstuhl. Nein, du brauchst ein Antibiotikum. Du brauchst den Tod, damit dieser Virus in dir stirbt, damit du gesund werden kannst. Das heißt, das ist das Bild auf Taufe. Wir werden in Verbindung gebracht mit dem Tod. Dann später heißt es in Kolosser 3, dass wir durch die Taufe Eigenschaften bekommen, die wir nicht vorher hatten. In Kolosser 3, Vers 12 bis 14 heißt es, zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, ertragt einander, vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat. So auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, dieses Band der Vollkommenheit ist. Ja? Das heißt, das ist ein Prozess, den nennt die Bibel Heiligung. Das heißt, durch die Taufe beginnt die Veränderung unseres Charakters. Und ich habe immer mir so gewünscht, dass ich geduldiger werde. Ne? Heute Morgen war wieder auch ein sehr, sehr stressiger Morgen, diesen Gottesdienst vorzubereiten. Und dann bete ich immer, Herr, schenk mir Geduld. Aber sofort! Ja? Das heißt, was bedeutet dieses Gebet? Dieses Gebet bedeutet, ich möchte mich gerne so verändern und wie Christus sein, aber ich merke, ich kann es nicht. Ja? Ich kann nicht so geduldig sein wie Jesus. Ich kann nicht so vergeben wie Jesus, weil ich bin einfach schwach. In der Taufe aber und laut Kolosser 3, Vers 12 bis 14 erinnere ich mich daran, dass ich eine Garderobe Gottes habe. Komm, ich gehe mal zu Montessori, wegen der Kamera. Kannst du mal kurz nach vorne kommen? Schau mal, ich habe eine Garderobe Gottes und ich komme zu Jesus, gut, dass du ein weißes Hemd hast, und sage, Herr, ich habe keine Geduld, aber heute ziehe ich deine Geduld an. Wenn du mir das mal ganz kurz überlegst. Amen. So, das ist das Bild der Taufe. Ich bekomme durch die Taufe andere Eigenschaften geschenkt durch Jesus. Amen. Danke, lieber Monte. Also, vielen, vielen Dank. Ich liebe dich, du Satan. Und das Zweite ist, dass durch die Taufe werden wir sogar transformiert in unserem Charakter. Matthäus 3, Vers 11 sagt Johannes, ich taufe euch mit Wasser, aber Jesus tauft euch nicht nur mit Wasser. Er bringt euch sogar in Kontakt mit dem Tod und mit einer Transformation und er wird euch auch in Heiligen Geist taufen. Nun, dieser Schraubenschlüssel, den ich eben in Wasser getaucht habe, ist getauft mit Feuer. Der ist Feuer verzinkt. Ja, das ist ein 1000 Grad heißes Zinkbad, in das dieser Schraubenschlüssel hineingelegt wird. Und seitdem hat er diese Farbe. Er ist nicht rostend. Ja? Rost kennst du. Ja? Und das ist das, womit wir alle zu tun haben. Wir alle erleben die Niederlagen in unserem Leben. Ängste, Anfechtung, Zweifel, all diese Dinge, die größer sind als wir. Aber in der Taufe bekennen wir nicht nur, dass wir eine neue Eigenschaft von Jesus bekommen haben. Wenn es jetzt draußen regnet, habe ich einen Regenmantel. Mir wird geschenkt, eine neue Eigenschaft zu bekommen, gegen den Regen gewappnet zu sein, sondern es wird auch permanent etwas in mir verändert, dass Gott durch sein heiliges Feuer mich transformiert und ich Autorität bekomme über alle Macht der Finsternis, der Hoffnungslosigkeit und der Angst. Danke, Jesus. Amen. Preis dem Herrn. Ich würde gerne euch einladen, eure Augen zu schließen. Und ich möchte gerne, dass wir noch zusammen beten. Herr Jesus, wir wollen dir ganz, ganz, ganz herzlich danken, auch an diesem Tag, Herr. Wir feiern dieses großartige Fest, Herr. Wir feiern Karfreitag. Wer hat größere Liebe als du? Selbst wenn unsere Sünde blutrot ist, Herr, du kannst sie total reinwaschen durch dein heiliges Blut. Ich danke dir, Herr, dass auch heute Menschen, die hier sind, Herr, die sagen, Herr, ich weiß nicht, ob irgendjemand meine Schuld vergeben kann. Es gibt einen, der das tun kann. Jesus Christus und sein Blut am Kreuz vergibt alle Schuld und reinigt dich und befreit dich von jedem Fluch in Jesu mächtigen Namen. Herr, ich danke dir auch, Herr, für die Auferstehung, für diese Auferstehungskraft und dass wir durch die Taufe bekennen dürfen, wir haben Anteil an diesem neuen Leben, Herr. Herr, wir können nicht so leben wie du aus eigener Kraft, aber durch die Taufe bekennen wir, wenn wir dich in unser Leben einladen, dann verändern wir uns, dann werden wir transformiert. Ich danke dir dafür. Und während unsere Augen geschlossen bleiben, möchte ich gerne fragen, vielleicht ist jemand hier neu oder bist eingeladen worden oder kommst seit einiger Zeit und du möchtest heute dein Leben öffnen für Jesus Christus und sagen, Herr Jesus, ich habe geglaubt, ich habe erkannt, du bist mein Retter und mein Herr. Ich möchte dich einladen in meinem Leben. Ich möchte, so wie diese drei Menschen heute, möchte ich dir nachfolgen und ich möchte, dass du mich veränderst und begleitest auf meiner Lebensreise. Wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest, dann lade ich dich ein, deine Hand zu öffnen an deinem Platz, da wo du bist, wenn alle unsere Augen geschlossen sind und sagen, hier bin ich, Herr, ich gebe dir ein Signal, ich möchte dir folgen, dann öffne einfach gerade jetzt deine Hand. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass heute Menschenleben verändert werden. Durch die Präsenz und die Auferstehungskraft Jesu Christi in Jesu Namen. So lade ich euch ein, auch alle, die diese Entscheidung schon längst getroffen haben. Wir stehen gemeinsam auf und wir wollen das Gebet eines Kindes beten. Und wir sagen zusammen laut, lieber Vater im Himmel, vergib mir meine Schuld, reinige mich von aller Schuld. Herr Jesus Christus, ich entscheide mich heute, sei du mein Herr, sei du mein Retter, dir will ich folgen. Amen. Amen. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Wenn du diese Entscheidung heute getroffen hast, ist die wichtigste, die richtigste Entscheidung in deinem ganzen Leben. Amen. Und dann kommst du nach dem Gottesdienst hier nach vorne und lässt noch für dich beten. Wir dürfen zusammen Platz nehmen. Und jetzt muss ich noch ein paar wichtige Regeln erklären. Es sind heute zwei Brüder hier, die aus dem Islam kommen und aus einem islamischen Land. Sicher schaut ihr auch Nachrichten ab und zu mal. Alle meine Freunde gucken keine Nachrichten mehr, weil es so finster und so brutal ist. Ich kann es auch gut verstehen. Aber wir haben gerade gefährliche Zeiten. Auch für unsere iranischen Geschwister in Deutschland sind es auch gefährliche Zeiten hier. Und es ist sehr viel Bedrohung für Menschen, die diesen Schritt heute tun, zu sagen, ich möchte den Islam verlassen und möchte zum Christentum kommen. Deswegen möchte ich kurz eine Regel jetzt erklären, dass wir ab jetzt, ab dem jetzigen Zeitpunkt, dass wir aus dem Publikum keine Fotos machen. Die einzigen Fotos, die wir machen dürfen, das ist Bruder Afshar hier vorne. Der wird auch die ganze Taufe filmen. Wir haben tatsächlich auch noch unseren Livestream an, denn Bruder Mohammed, wir haben jetzt mehrfach gewarnt, aber er ist unbelehrbar und mutig wie ein Löwe. Er hat zu mir gesagt, wenn ich hier vorne mein Zeugnis erzähle, dann möchte ich, dass alle Welt das sieht. Deswegen heißt mit mir ganz, ganz herzlich willkommen, Bruder Mohammed, komm nach vorne und Bruder Arya. Bruder Arya wird ihn übersetzen.
بسیاری از هموطنانم در ایران در مسیری ناخواسته با دین و باورهای بزرگ شدم که با گذشت زمان بیشتر از آن فاصله گرفتم و در نهایت سالهایی را در انکار مطلق خدا و دین گذراندم. اما سال گذشته زندگی من به تاریکترین نقطه رسید، دوری از همسر و فرزندم، آن هم در میان فشارهای سیاسی و جنگ. من را از نظر روحی و جسمی ویران کرد، تا جایی که در این یک سال احساس میکنم 10 سال پیرتر شدم. کارم دوباره به بیمارستان کشید و پزشکان به دلیل فشارهای عصبی شدید و فشار خون بالا به من هشدار دادن که در آستانه سکته هستم و برای نجات خود باید ورزش کنم. در اون روزهای تنهایی در ایران هر روز صبح ساعت 6 صبح برای فرار از ناامیدی به پیاده روی میرفتم و در اون مسیر با صدای آقای جلستین و پیام‌های مسیح آشنا شدم. نقطه عطف زندگی من روزی بود که پسرم ارسان پیامی به من داد. با صدای لرزان از من پرسید: بابا تو همیشه به خودت عمل میکردی، چرا این بار به من دروغ گفتی؟ مگه قرار نبود برای تولدم پیش من بیاد؟ اون لحظه قلبم شکست. در تنهایی خودم با تمام وجودم از مسیح خواستم: خدا من رو پیش فرزندم مدخول نکن. به او قول دادم که اگر راهی برای پیوستن به خانواده‌ام باز کند، زندگیم رو به او تقدیم خواهم کرد. تنها یک هفته بعد به شکلی که برای خودم چیزی جز یک معجزه نبود در خاک آلمان بود و تونستم پسرم رو در آغوش بگیرم. من حس کردم در تمام مسیر مسیح من رو در آغوش گرفت و بدون اینکه دیده بشم من رو به مقصد رسوند.
Ich bin wie viele meiner Landesleute in Iran auf einem Weg aufgewachsen, der mir nicht bewusst gewählt erschien, geprägt von Religion und Glaubensvorstellungen, von denen ich mich im Laufe der Zeit immer weiter entfernt habe. Und schließlich verbrachte ich Jahre in der vollständigen Ablehnung von Gott und Religion. Doch im vergangenen Jahr erreichte mein Leben seinen dunkelsten Punkt, die Trennung von meiner Frau und meinem Kind. Mitten im politischen Druck und Krieg hat mich seelisch und körperlich zerstört. In diesem einen Jahr habe ich das Gefühl, 10 Jahre gealtert zu sein. Zweimal musste ich ins Krankenhaus und die Ärzte warnten mich aufgrund starker nervlicher Belastung und hohem Blutdruck, dass ich kurz vor einem Schlaganfall stehe und dass ich unbedingt mit Sport beginnen musste, um mich zu retten. In jenen einsamen Tagen im Iran ging ich jeden Morgen um 6 Uhr spazieren, um der Hoffnungslosigkeit zu entkommen. Und auf diesen Wegen lernte ich durch die Stimmen von Joel Osteen und seine Botschaften die Worte Christi kennen. Der Wendepunkt kam an dem Tag, als ich eine Nachricht von meinem Sohn Mersan erhielt. Mit zitternder Stimme fragte er mich: Papa, du hast doch immer dein Wort gehalten. Warum hast du diesmal gelogen? Hast du mir nicht versprochen, zu meinem Geburtstag bei mir zu sein? In diesem Moment zerbrach mein Herz. In meiner Einsamkeit rief ich mit meinem ganzen Sein zu Christus: Gott, lass mich mein Versprechen gegenüber meinem Kind nicht berechnen. Ihm versprach ihm, dass ich mein Leben ihm widmen würde, wenn sich ein Weg öffnet, um wieder bei meiner Familie zu sein. Nur eine Woche später befand ich mich auf einer Weise, die ich selbst nur als ein Wunder beschreiben kann, in Deutschland und konnte mein Sohn in die Arme schließen. Ich hatte das Gefühl, dass Christus mich auf dem gesamten Weg getragen hat und mich ohne gesehen zu werden sicher ans Ziel gebracht hat.
امروز اینجا هستم تا به قول خود وفادار بمونم، نه به عنوان کسی که در پی یک دین جدید است، بلکه به عنوان کسی که آغوش باز مسیح رو در تاریک ترین لحظات زندگیش لمس کرده. با این تأمین میخوام زندگیم رو بروز بزنم.
Heute stehe ich hier, um dieses Versprechen einzulösen, nicht als jemand, der nach einer neuen Religion sucht, sondern als jemand, der in den dunkelsten Momenten seines Lebens die offenen Arme Christi gespürt hat. Mit dieser Taufe möchte ich mein Leben in seine Hände legen. Halleluja.
Amen.
Bruder Mohammed, Bruder Aria bleiben hier vorne. Und jetzt bitte ich Bruder Amir und Marlene nach vorne und Christine auch nach vorne. Gebt ihnen auch mal einen ganz großen Applaus.